Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Königshofer, bin seit 1976 im Verein damals Bewährungshilfe, jetzt Neustart tätig, bin von der Grundausbildung her Sozialarbeiter und Mediator und aktuell betreibe ich zur Hälfte meiner Arbeitszeit Mediationen im Strafrecht, also unmittelbare Fallarbeit, und zur anderen Hälfte koordiniere ich ein Team von 14 Mediatoren und Mediatorinnen in Wien, die ausschließlich Mediationen im Strafrecht durchführen. Was ich mir vorgestellt habe, dass ich Ihnen ein bisschen die Dimensionen dieser sogenannten alternativen Maßnahmen im Strafrecht ausleuchten kann, einiges aus der Praxis erzählen kann und dass Zeit und Raum genug bleibt, auch um Fragen zu stellen und dass wir diskutieren können. Ja, wenn ich Neustadt erwähne, das ist eine Einrichtung, die gibt es seit in etwa 50 Jahren, mehr als 50 Jahren entstanden, aus der damaligen Situation, das wird Sie sicherlich nicht mehr erinnerlich sein, das war ein Gefängnisaufstand in Kaiser-Ebersdorf, das war ein Jugendgefängnis, das damals in den 50er Jahren einen massiven Aufstand gegeben hat, andere Formen des Umgangs mit Jugendkriminalität gesucht, und das war also die Geburtsstunde der österreichischen Bewährungshilfe, also Betreuung, Unterstützung und Kontrolle in Freiheit. Ja, vielleicht doch noch einmal zurück zur Form. Man hat gewählt eine Vereinsform, wenn man gesagt hat, naja, im Bereich der Justiz ist eine Vereinsorganisationsform flexibler wie der starre Justizverwaltungsapparat, und hat zu einer Regelung geführt, dass die Bewährungshilfe, die angestellt wurden, Beamte waren, aber dann diesen Vereinen zur Verfügung gestellt wurden, um Sozialarbeit im Strafrecht in der Nahe der Strafjustiz durchzuführen. Das ist seit in etwa 10 Jahren Schnee von gestern. Es hat eine Ausgliederung gegeben, eine Privatisierung gegeben. Das heißt, ich bin noch ein Beamter des Relikt der Wahl. Meine Kolleginnen und Kollegen sind bereits privatrechtlich angestellt. Ja, zu den Dimensionen. Was auch im Unterschied zum Ausland immer wieder auffällig ist, und das ist eine Stärke, denke ich, dieser Organisationsform, dass man einheitliche Standards entwickeln konnte, sei es in der Bewährungshilfe, im außerkirchlichen Tatausgleich oder in anderen Leistungen, die vom Bodensee bis zum Neusiedlersee genau in der exakten gleichen Weise umgesetzt werden. Wenn man das vergleicht mit der Bundesrepublik oder anderen Ländern, also Formen vom Tatausgleich, die sind zum Beispiel in Hessen verschieden, sind die Standards verschieden zu Bayern und so weiter und so weiter. Also man hat eigentlich in jedem Bundesland einen anderen Standard in der Bearbeitung. Ja, die Finanzierung dieses Vereins kommt zu 99% aus dem Bundesministerium für Justiz. Das ist geregelt in einem Generalvertrag, wo festgelegt wird, welche Leistungen bietet dieser Verein an, welche Leistungen werden bezahlt, auf wie lange und so weiter und so weiter. Also das sind die Geschäftsbedingungen mehr oder weniger geregelt. Aktuell ist es so, dass angeboten wird, eben das ist der traditionelle Bereich der Strafjustiz, das Instrument der Bewährungshilfe, das sind Unterstützungen durch Bewährungshilfe von Probezeitraum bis 10 Jahre nach bedingten Entlastungen immer wieder auf Anordnung des Gerichtes, und das ist so im Zusammenhang zu sehen mit dem Urteil. Dann gibt es im Vorverfahren eine Serie von Möglichkeiten, die sind gebündelt in der Diversion, das ist so die gemeinnützige Leistung anstelle des gerichtlichen Verfahrens, das ist die Mediation im Strafrecht, und es ist auch möglich, eine diversionelle Probezeit mit der Verpflichtung auszusprechen, wobei es auch dann sehr oft sinnvoll ist, die Unterstützung eines Bewährungshelfers hier anzunehmen. Ja, was vielleicht noch von Interesse ist zu dieser Tätigkeit, ist im Vergleich auch oder in Bezug zur Strafjustiz, dass wir immer wieder auch mit der Forschung in Kooperation arbeiten. Das bezieht sich vorwiegend auf Rückfallsanalysen, wie wirken die Maßnahmen, werden die angenommen, bringen die Effizienz im Umgang mit Strafgerichtsbarkeit, und was ich Ihnen jetzt schon sagen kann, Es gibt eine Analyse 1999, bin mir jetzt nicht sicher, Dr. Hannes Schütz, das Universität, Institut Burgstaller ebenfalls, hat eine Rücksfallstudie gegeben nach außergerichtlichem Tatausgleich, nach Mediation im Strafrecht, wobei im Wesentlichen festgestellt wurde, dass bei gerichtlicher Erledigung in etwa vergleichbarer Fälle der Rückfall doppelt so hoch ist wie durch Erledigung mit dem Instrument des Tatausgleichs oder der Mediation im Strafrecht. Diese Erkenntnis wurde jetzt noch einmal vom Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie voriges Jahr, 2008, das ist eine ganz brandfrische Geschichte, heißt Legalbewährungen noch einmal untermauert und auch hier wird wiederum festgestellt, also dass alternative Maßnahmen im Strafrecht weitaus präventiver wirken, rückfallsverhinderter wirken als alleine die gerichtliche Sanktion durch die Strafe. Was glauben Sie, warum ist das so? Weil im Prinzip müsste man ja auch sagen, durch ein gerichtliches Urteil, man will die Allgemeinheit schützen und so weiter und so weiter und trotzdem hat man so hohe Rückfälle. Ich denke, es gibt einen wesentlichen Unterschied. Ein Urteil spricht ein Dritter über eine Situation, das ist der Richter, mittels Machteingriff, der stellt die Situation klar, so ist es, und fällt dann das Urteil, sanktioniert, egal ob die Betroffenen damit einverstanden sind oder nicht, egal ob der Beschuldigte das akzeptiert und egal ob das Opfer oder der Geschädigte das so möchte. Das ist eine Entscheidung eines Dritten mittels eines Machteingriffs. Hingegen, wenn man die Mediation betrachtet, zielt die Mediation ja darauf ab, beide Parteien in eine Situation zu bringen, wo unter dem Schlagwort Kompromiss ist kein gutes Dach, aber ein guter Schirm, um zumindest teilweise die Interessen der Beteiligten abdecken zu können. Das heißt, die Partizipation in Form der Erkenntnis und der Ermächtigung hat eine weitaus nachhaltigere Wirkung, weil sie das die Parteien selbst erarbeiten, als eine Sanktion durch einen Dritten, der sagt, so ist es. Also ich glaube, das ist einer so der wesentlichen Punkte, warum der Rückfall bei Mediation im Strafrecht geringer ist. Und natürlich kann man auch sagen, in der Vergleichsgruppe sollte man dann schon unterscheiden, also die Personen, die einer Mediation zustimmen, sind vermutlich etwas von ihrer Persönlichkeit anders als jene Personen, die sagen, nein, das will ich nicht, ich möchte das gerichtlich geklärt haben. Also man soll ja nicht vergessen, dass natürlich auch die soziale Positionierung dazu eine Rolle spielt. Aber dennoch, denke ich, sind diese Ergebnisse soweit positiv, dass man durchaus mit Fug und Recht sagen kann, Mediation im Strafrecht hat eine bessere präventive Wirkung als eine gerichtliche Sanktion aufgrund der unmittelbaren Beteiligung der Personen. Ja, so viel zu den Dimensionen. Wenn es sich noch interessiert, es sind 600 hauptamtliche Mitarbeiter tätig, das sind Professionisten, also Voraussetzung ist die Fachhochschule für Sozialarbeit, wenn Sie in die Mediation gehen, auch einen zweijährigen Mediationslehrgang, der anerkannt ist, dann erst kann man in dem Tatausgleich arbeiten. Auch wenn man in die Bewährungshilfe geht, muss man nach der Fachhochschule für Sozialarbeit trotzdem noch auch eine zweijährige Spezialausbildung absolvieren. Das sind so also die Grundvoraussetzungen momentan. Ehrenamtlichkeit, also ehrenamtliche Mitarbeiter gibt es vor allem in den ländlichen Regionen, wo keine unmittelbare Wörtlichkeit gegeben ist, um ein Büro zu betreiben. Und hingegen in der Mediation, betrifft die Bewährungshilfe, bei der Mediation im Strafrecht ist eine Ehrenamtlichkeit ausgeschlossen. Also das müssen ausgebildete Sozialarbeiter, Mediatoren sein. Und bei uns sind es auch 3 Mitarbeiter von mir. Sind nicht nur Mediatoren, Sozialarbeiter, sind auch fertige Juristen im Ziel. Also insofern eine gute Voraussetzung, um in diesem Gebiet arbeiten zu können. Ja, ich weiß nicht, die rechtlichen Voraussetzungen, die in der Strafprozessordnung festgeschrieben sind, die eigentlich eher die Gerichte beschäftigen, die erspare ich mir jetzt. Vielleicht noch einmal auf diese Entwicklungsgeschichte, weil das, glaube ich, koppelt ganz gut an der Diskussion davor. Wir hatten in, warum ist das überhaupt so entstanden, ja, von der Entwicklung her? Warum haben wir noch nicht immer noch die Rübe-Abgeschichte und Arbeitshaus, also das hat es ja lange gegeben in Österreich, warum hat sich das entwickelt im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Entwicklung? Wir hatten in Ende der 70er Jahre in Österreich eine sehr hohe Häftlingsbelastung, das heißt, wir hatten pro 100.000 Einwohner 114 Häftlinge, davon war ein großer Anteil Jugendlicher, U-Haft mit mitgerechnet. Und im europäischen Kontrastprogramm hatten Österreich und Türkei die meisten Häftlinge pro 100.000 Einwohner. Wenn man den Vergleichswert genommen hat, also 114 Häftlinge zu 100.000 Einwohner, wenn man damals den Vergleichswert genommen hat, hatte Holland nur 26 Häftlinge pro 100.000 Einwohner, Bundesrepublik 70 Häftlinge pro 100.000 Einwohner. Das hat zu einer Diskussion, zu einer kriminalpolitischen Diskussion geführt. Wenn wir so weitermachen mit dem Strafrecht, dann werden wir ein Volk von Vorbestraften. Also da kann man gleich den Stacheldraht die Mauer um Österreich herumbauen, weil die Tendenz in diese Richtung gegangen ist. Und in der Diskussion darüber, wie kann man andere Möglichkeiten in das Strafrecht implementieren, hat es zwei so Positionierungen gegeben. Die eine war, die in den angelsächsischen Raum geschildert hat, naja, wir sollten diese gemeinnützige Leistungen übernehmen. Also das ist das Angebot Arbeit statt Strafe. Wobei aber das bei vielen dann einen Reflex ausgelöst hat, weil 1968 erst das Arbeitshaus abgeschafft wurde. Nicht? Arbeitshaus konnte ausgesprochen werden damals mit dem Urteil, ist vergleichbar der jetzigen Situation in den USA mit den Chain-Gangs, also wo man dann richtig Steine geklopft hat mit Zebraleibchen und so weiter und so weiter. Das wird ja, man sagt, das will man nicht. Und in dieser Diskussion hat es bereits die ersten Ansätze gegeben, wo man in die USA geschielt hat und gesagt hat, naja, da gibt es ja ganz neue Entwicklungen in Massachusetts, Kalifornien, da gibt es sowas wie Mediationen, vorwiegend im Eherecht, also im Scheidungsrecht, aber auch in Nachbarschaftsauseinandersetzungen. Könnten wir das nicht auch irgendwie adaptieren? Wenn wir schon das neue Jugendstrafrecht versuchen neu aufzusetzen, hat es einen großen politischen Aufschrei gegeben. Das kann nicht sein, da werden die Opfer noch einmal zum Opfer gemacht und so weiter und so weiter. Und in dieser politischen Diskussion hat man dann eine österreichische Lösung gefunden und gesagt, naja, probieren wir das einmal in einem Modellversuch überhaupt aus, ob das funktioniert. Die Ergebnisse dessen werden wir entweder aufnehmen oder verwerfen, wenn sie nicht gut sind. Und dann erst die Diskussion und über das neue Jugendstrafrecht weiterführen. Dann hat es diesen Modellversuch gegeben und siehe da, die Ergebnisse waren derartig ermutigend bei der Mediation im Strafrecht, dass das zur Implementierung letztendlich in das Jugendstrafrecht und damit Modellversuch Erwachsenen und so weiter in die Strafprozessordnung mit 2000 stattgefunden hat. Was interessant war bei diesem Modellversuch, dass die Akzeptanz der Geschädigten enorm hoch war, die gesagt haben, das haben wir erhoben, zu 85%, ja, ich möchte eher versuchen, das in Form der Mediation zu bereinigen und nicht gleich als Zeuge in ein Gerichtsverfahren stehen. Das war sehr überraschend, denn wenn man die Medien damals betrachtet hat oder auch heute noch betrachtet, hat man eher das Gegenteil, habe eher den gegenteiligen Eindruck. Haben Sie eine Idee, was Sie glauben, warum das eine Akzeptanz der Geschädigten so hoch ist, an diesem mediativen Verfahren teilzunehmen?
Wenn man sich vor Gericht nicht entblößen muss, also indem man das ganze Geschichte nochmal erzählt und sich im Kratzerhör oder irgendwelche Fragen stellen muss. Mhm. Also diese Unannehmlichkeit als Opfer oder als Zeuge dann auf dem Platz sitzt und sich rechtfertigen zu müssen.
Also die Instrumentalisierung der Justiz des Geschädigten als Zeuge im Verfahren. Ja? Ist ja Funktion des Verfahrens. Ja? Also zur Wahrheitsfindung soll er beitragen, der Zeuge. Ne? Und dann, wenn er sagt, sagt der Richter, ich mag sich darauf aufmerksam, sagen sie ja die Wahrheit, sie stehen selber dahinter der Barriere. Ne? Das ist ja passiert schon. Ja? Sicher, das ist ein Punkt. Also wie werde ich in meiner Rolle als Geschädigter vor Gericht wahrgenommen? Ne? Bin ich reduziert als Zeuge, da darf ich noch etwas sagen dazu. Ja? Das ist sicher ein Kriterium. Es gibt aber ein zweites Kriterium, und denken Sie mal nach. Ich weiß nicht, ob Sie schon irgendwann Opfer einer Straftat geworden sind. Ich bin es schon. Ja. Wir sind in Wien schon zwei Räder geklaut worden. Und wenn Sie jetzt einen Schaden erlitten haben, ja, sei es durch Diebstahl oder wie auch immer, was ist, und Sie sind geschädigt, also Sie sind Opfer, was ist Ihnen wichtig? Und? Oder ist die Strafe wichtiger?
In erster Linie, wie man sagt, die Heilung des Schadens für das Opfer selber und in zweiter Linie die Bestrafung.
Das ist auch so. Also das erklärt auch die hohe Akzeptanz der Opfer oder der Geschädigten, an einem Mediationsverfahren teilzunehmen. Einerseits was Sie auch gesagt haben, ich habe hier eine andere Rolle, ich werde als Opfer abgeholt, wahrgenommen, ernst genommen und nicht für etwas anderes instrumentalisiert. Und der zweite Punkt ist sicher der auch, dass das Wiedergutmachungsbedürfnis des Opfers oder des Geschädigten ungleich höher ist wie sein Sanktionsbedürfnis. Das ist genau das, was Sie sagen, genau das stimmt. Also zuerst möchte ich den Schaden gut gemacht haben und dann erst ist für mich interessant, ob der eine Geldstrafe, eine Haftstrafe oder wie auch immer bekommt. Ja? Das zieht sich quer durch und ist auch inzwischen vor der, das hat eine großflächige Untersuchung gegen Universität Hamburg, Professor Seeser, der hat das in einer richtigen großen Erhebung bis in die Lüneburger Heide hineingestreut. Und siehe da, genau das bestätigt sich wieder auch. Also auch bei der verängstigten Hausfrau ist das Wiedergutmachungsbedürfnis größer wie das Sanktionsbedürfnis. Es fällt nur eine Personengruppe heraus, wo sie sich genau umdreht, wo das Sanktionsbedürfnis höher ist als das Wiedergutmachungsbedürfnis. Und das ist nicht schwer zu erraten, das sind die Juristen. Und das ist keine Bösartigkeit, ja, sondern natürlich, weil es der Job ist, zum Beispiel im Strafrecht, der Staatsanwalt hat das zu verfolgen. Ja. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ja, also wie gesagt, das war eine Überraschung, dass die Akzeptanz der Opfer so hoch hieß, an einem Mediationsverfahren teilzunehmen. Das ist noch keine Aussage darüber, ob das auch wirklich dann positiv erledigbar ist oder nicht. Nur die Bereitschaft, hier mitzuwirken, die ist enorm hoch. Ja? Wobei es unter Umständen auch dann durchaus zu Enttäuschungen kommen kann. Ja? Das ist schon richtig, aber im Wesentlichen hat man auch dann festgestellt, also es ist gar nicht einmal so weit weg, dass positive Erledigungen gefunden, Ausgleichssituationen zwischen Opfer und Beschuldigten getroffen werden können. Und bei Jugendlichen sind die positiven Abschlüsse enorm hoch. Das ist bei 90%, also was sich bei Jugendlichen Opfer und Beschuldigte ausgleichen können. Bei Erwachsenen ist es in etwas niedriger bei 85%, wo es zu positiven Abschlüssen kommt. Positiver Abschluss heißt immer, die beiden Parteien vereinbaren schriftlich ihre Modalitäten, wie sie sich geeinigt haben und unterschreiben dann das. Und von dem ist dann auch der Rückfall berechnet worden. Ja, also von diesen positiven Abschlüssen. Negativ geht es meistens dann aus, wenn der Beschuldigte nicht bereit ist, das Mediationsverfahren anzunehmen, dann muss es zurückgehen in ein Beweisverfahren. Es gibt die Unschuldvermutung, ein Beschuldigter muss das Recht haben, auch ein Urteil verlangen zu können, sei es Freispruch oder je nachdem. Oder scheitert dann deswegen, weil vom Geschädigten oder vom Opfer keine Zustimmung gegeben ist. Also es ist auch in der Mediation im Strafrecht eine gesetzliche Grundlage, dass das Opfer zustimmen muss. Wenn ein Opfer oder ein Geschädigter sagt, nein, das will ich nicht, dann kann die Mediation auch nicht weitergeführt werden.
Können, ja. Also wenn sowohl Opfer und Täter zustimmen, dann sind es 90%. Oder erst
90% stimmen zu, schaffen es im Zuge der Mediation eine positive Vereinbarung zu treffen. Sie können eine Konfliktlösung für sich finden.
Dann werden beide zugestimmt haben.
Ja, genau. Ja. Und Voraussetzung ist immer die die Verantwortungsübernahme heißt, des Beschuldigten, das hat nicht unbedingt im strafrechtlichen Sinne zu tun, und die Zustimmung des Geschädigten. Bei Jugendlichen würde ich die Zustimmung der Geschädigten gar nicht brauchen, aber dann ist die Frage, auf welches Instrument weicht man nicht aus, auf ein anderes Instrument, wenn der Beschuldigte sagt, ja, ich möchte, und der Geschädigte sagt, nein. Ja? Die Diversion hat ja mehrere Möglichkeiten zu reagieren.
Hat sich durch die Praxis irgendwie herauskristallisiert, welche Straftaten unter dieses Verfahren unterwerfen werden können oder welche nicht, oder gibt es irgendwelche Regeln darüber?
Ja. Es gibt die, das eine ist die Bestimmungen der Strafprozessordnung, die für die, also es kann entweder der Staatsanwalt oder der Richter tätig werden in diesem Gebiet, da müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Das werden Sie wissen, das brauche ich nicht wiederholen, nehme ich an. Also der hinreichend geklärte Sachverhalt, keine schwere Schuld, keine Todesfolge und Straftragung nicht mehr als 5 Jahre, keine Schöffen und keine Geschworenen und so weiter. Ja, das sind die Kriterien für den in der Praxis ist es so, dass in etwa 80% der zugewiesenen Delikte, ja, aus dem Bereich der Leib- und Leben-Delikte sind. Das sind leichte Körperverletzungen, schwere Körperverletzungen, gefährliche Drohungen, Nötigungen, alles, was in diesem Zusammenhang zu sehen ist. Das sind jetzt nur die juristischen Qualifikationen. Man muss sich das jetzt so vorstellen wie ein Eisbergmodell. Ne? Also die Spitze, die aus dem Wasser herausschaut, ist so die strafrechtliche Qualifikation. Ist die leichte Körperverletzung oder auch die schwere Körperverletzung, und unter der Wasseroberfläche ist die Konfliktsituation, also Delikt und Konflikt in einem Zusammenhang. Ja. Können Sie sich vorstellen, dass nicht viele oder nicht alle Delikte möglich in diesem Bereich und bezieht sich vorwiegend auf einen Bereich, wo es um soziale Auseinandersetzungen geht, und das ist ja ein Großteil der Kriminalitätsbelastung der österreichischen Gerichte, ist ja in diesem Bereich. Das ist ja nicht die organisierte Kriminalität, ich glaube, das macht in etwa 20% aus, oder die Wirtschaftskriminalität. Das sind die täglichen Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn, weil der eine die Musik zu laut hört, ja, und der klopft dann an, drehen Sie bitte leiser, und der dreht noch lauter, und der kommt dann noch einmal rauf und klopft noch einmal, ja, der macht die Tür auf, der hat die Finger noch drin, haut die Tür zu, ja, und schon hat man die Verletzungsgeschichte. Ja. Im Speckgürtel von Wien sind das die berühmten Baumgeschichten, nicht, wo dann, um mehr Sonne zu bekommen, in der Nacht der Baum des Nachbarn gefällt wird, auf Ritze, Ratze, oder ganze Duienhecken ausgegraben werden. Ja. Also das sind in etwa so die Auseinandersetzungen, oder Hausmeister gegen Mieter, weil das Postkastel immer aufgerissen ist und lauter so Geschichten. Und wenn sich das dann tradiert über längere Zeit, dann kann es einmal passieren, dass es wirklich Auseinandersetzungen gibt, die dann sofort ins Strafrecht reingehen. Das ist so ein Konflikttypus, wir nennen das Nachbarschaftskonflikte. Ja, bitte.
Ich möchte dazu fragen, da ist es dann nicht möglich, wenn das Opfer eben dem nicht zustimmt, weil ich denke jetzt an den Fall, dass das Opfer dann sagt, ja, der Konflikt ist schon so festgefahren, ich möchte mich jetzt nicht mit dem an einen Tisch setzen, ja, und so, und das möchte einfach nicht, verweigert seine Zustimmung. Dann nimmt er das alles wieder den gerichtlichen Weg.
Natürlich.
Und eigentlich, ja, dann wieder nicht das, was man wollte, nämlich eine Ursachenbekämpfung, weil dann der Täter, der denkt sich dann, ja, der kriegt ja dann, keine Ahnung, nimmt eine Geldstrafe vor Gericht, und ist aber dann, ja, dann geht es weiter mit der Musik, was sie geschildert haben.
Ja, das ist richtig. Also diese Haltung treffen wir natürlich an, immer wieder in Mediationen. Aber es ist sehr selten, dass die so starr und abgekapselt ist. Ja? Wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, dann ist meine nächste Frage, warum möchten Sie das nicht? Ja? Also die Mediation als Instrument ist ja ein sehr fragendes Instrument. Man könnte das, also in der Mediationstheorie gibt es das berühmte Harvard-Konzept, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Say Yes, eine Verhandlungstechnik, die explizit beschreibt, man im ersten Moment und gerade im Strafrecht, was wir mit sehr hoch eskalierten Konflikten zu tun haben, wieder mal sagst du, oder die Österreicher sagen, sagst du nein, gehst du heim, sagst du ja, bleibst du da. Ja? Bei der Gerichtsverhandlung kann man das miterleben. Ja? Also wenn man nein sagt. Ja? Das heißt, das sind Positionierungen werden gebracht. Also die Parteien positionieren sich. Ja? Nur hinter diesen Positionen verbergen sich in der Regel Interessen. Und die Kunst und die Aufgabe des Mediators ist es, mit dem Opfer oder auch mit dem Beschuldigten weg von den Positionen zu kommen, welche Interessen verbinden sich zum Beispiel mit dem Nein. Ja, das wäre genau zum Beispiel, oder sie sagt, ja, ja, ich möchte das schon erledigt haben, aber zusammensitzen an einem Tisch möchte ich mich nicht. Ja. Da sind sehr viele Ängste natürlich da, nur man muss dann sehr sorgfältig damit umgehen, aber in der Regel, nach mehreren Gesprächen ist das dann sehr oft so, dass das Opfer sagt, ja, Sie haben recht, also gerade jetzt auch, weil ich werde meine Wohnung nicht verlieren, ich kann mir keine neue Wohnung leisten, der wird auch nicht ausziehen, also wie sollen wir das in Zukunft handeln, ja? Also auch diese Auseinandersetzung als Chance zu sehen, letztendlich Vereinbarungen, Abkommen zu treffen, damit nicht so eine Situation wieder passiert. Und das nehmen Klienten sehr gerne in Anspruch. Also da sagen sie, das ist ja viel besser dann wie das bei Gericht. Weil bei Gericht geht man nach Hause, das war das Urteil, und dann vielleicht eine Woche später sagt, du bist ja schuld, dass ich verurteilt bin, jetzt drehe ich das dreifach so laut auf. Ja? Also ein gerichtliches Urteil kann auch einen Konflikt tradieren, nicht lösen, sondern noch verschärfen. Ja? Und wie gesagt, über diese Zukunftsfokussierung und über dieses Herausarbeiten von Interessen kann man in diesem Bereich weiter vorgehen. Also es gibt von einem norwegischen Mediator einen guten Satz, der sagt, bevor man eine Mediation macht oder ein Teil der Mediation ist immer make the people ready for the table. Also macht die Leute fit. Das schaffen sie allein nicht, deswegen gibt es ja die Mediation als Unterstützungsinstrument. Ne? Und ich kann da noch etwas sagen, ich gehe da mit verschiedenen Methoden vor, weil jeder Konflikt und Umstände eine andere Methode benötigt. Ja? Das ist so ein Konflikttyp, der sich versteckt unter der Wasseroberfläche hinter diesen Anzeigen gegen Leib und Leben. Das sind Konflikte, die schon eine längere Beziehungsvorgeschichten haben. Also die Nachbarn leben unter Umständen schon länger Tür an Tür. Ein weiteres Konfliktfeld sind Konfliktsituationen aus Familien heraus. Also da sind verschiedene Konstellationen gegeben. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Stiefsohn, ja, der kommt aus dem Badezimmer nicht heraus. Ja. Sie klopfen morgens und mach weiter, ein verbaler Diskurs entspannt sich, dann geht die Tür auf und Sie bekommen von dem Stiefsohn eine auf den Kopf mit der Faust. Ja. Das wäre so wie zum Beispiel ein klassischer Fall. Es sind Auseinandersetzungen, dass die Tochter Schule schwänzt und die Mutter sich nicht mehr anders zu helfen weiß, nimmt den Besen und schlägt den Besen mit dem Besen die Tochter. Das sind Auseinandersetzungen zwischen Cousins, also zwischen Onkel, Neffen, Nichten, Tanten in allen Variationen. Und sehr oft auch Generationenkonflikte, also alt gegen jung, ja? Gerade im Familienbereich drinnen. Das ist so ein Teil und ein wesentlich häufiger Teil, der uns beschäftigt. Das sind Auseinandersetzungen bei Gewalt in Beziehungssituationen. Das sind zum Beispiel so Geschichten, sie trennen sich, ja, sie waren ein Paar, trennen sich, kann ich meine Sachen noch einen Monat stehen lassen, bevor ich die neue Wohnung gefunden habe, wird schlecht vereinbart, dann reicht es der einen Partei, nimmt die Sachen, stellt sie vor die Tür, ja, er kommt zurück oder sie kommt zurück, sich die ganzen Sachen da im Stiegenhaus aufgestellt, denjenigen oder diejenige zur Rede, ein Streit eskaliert und dann kommt es zu einer Stoßerei, jemand fällt über die Treppe, tut sich weh, eine Nachbarin holt die Polizei, weil es so laut ist und schon ist man in den Mühlen der Strafjustiz gelandet. Das sind Auseinandersetzungen, also bei Beziehungstrennungen, das sind Auseinandersetzungen bei getrennten Paaren, wo dann zwar einvernehmliche Scheidungen vorhanden sind, aber immer noch strittig das Besuchsrecht, das Obsorgerecht wegen den Kindern, das sind so, und der hat mir das Gartentürl absichtlich gegen das Knie geschlagen, dafür habe ich dann wieder hingeschlagen. Also da gibt es eine ganze Palette, die sich sie sich selbst auch ausdenken können, was da alles möglich ist in diesem Bereich. Wobei schon eine Anmerkung zu treffen ist, hier sind Fälle nur medierbar, die krisenhaft entstehen, aus einer Trennungssituation zum Beispiel, aber Mediation nicht angewandt werden kann, also wenn es strukturelle Gewaltausübung einer Partei gibt. Das wäre der Klassiker, wäre dann, dass in einer Gewaltdynamik, in einer Beziehung, die Frau flüchtet ins Frauenhaus, der steht mit einem Strauß Rosen den nächsten Tag wieder vor der Tür, die Frau geht wieder mit nach Hause, nächste Woche dasselbe Spiel wieder, Flucht ins Frauenhaus, wieder Rosenstrauß, und sich die Gewaltbeziehungen gibt es unter Umständen mit einer Dauer von mehreren Jahren. Da ist die Mediation fehl am Platz, da muss man dann ganz definitiv sagen, bitte, da bedarf es einer generalpräventiven Indikation, da soll auch das Gericht tätig werden und letztendlich auch ist zu fragen, ob dann die Indikation der Mediation hier überhaupt gut ist, ob nicht eine therapeutische Indikation dann wichtiger wäre, weil diese Dinge sehr oft mit sehr schweren Traumatisierungen von Opfern verbunden sind und. Das ist so ein Bereich. Ja. Interessanterweise, um wieder auf die Rückfallstudie zu kommen, ist der Rückfall genau in diesem Bereich, also bei Gewalt in Beziehung, noch niedriger als der übrige Rückfall nach einem Tatausgleich. Und es wundert mich auch nicht, weil die meisten dann keinen Kontakt mehr zueinander haben. Also das sind dann wirklich, wenn sie so wollen, sind das sehr oft auf Trennungshilfen und Scheidungshilfen. Ja. Ja, das ist so ein Segment, diese Familiengeschichten. Ein weiteres Konfliktfeld, in dem wir tätig sind, sind Arbeitsplatzkonflikte. Also die steigen rasant, auch in der Zuweisung sehen wir das. Man kann daraus ableiten, der Druck auf verschiedenen Arbeitsbereichen nimmt rasant zu. Und das sind Auseinandersetzungen, also der Flughafen Schwechat ist ein Dauerlieferant, da haben wir fast jede Woche eine Geschichte, Dachsler gegen Mitwagenfahrer, dann im Sicherheitsbereich vom Flug, also sind Privatsicherheitsagenturen, Auseinandersetzungen zwischen Chef, Mitarbeiter und Mitarbeiter auf gleicher Höhe, Gastronomie, ein Top-Lieferant, da wird sehr viel auch mit ausländischen Arbeitskräften als Küchenhilfe gearbeitet, wo dann sehr schnell gekocht werden muss und so weiter und so weiter. Dann wird das nicht gut verstanden, auch sprachlich nicht gut verstanden. Dann greift man halt zum Küchenmesser, das da ist, ja, und sagt noch einmal und dann setzt etwas. Also diese Dinge nehmen zu, also auch aus dem Bereich der Bauwirtschaft, also alle diese Bereiche, wo man merkt, dass sehr viele Stressfaktoren bereits vorhanden sind. Ja, das ist so ein Bereich, wobei die Erfahrung, die ist, ein parallelen Arbeitsrechtsverfahren läuft, dann lasse ich die Sache auch nie mediieren, weil es um Durchsetzung geht von Rechtsansprüchen, um Lohnforderungen und so weiter und so weiter. Dann ein weiteres Konfliktfeld, mit dem wir es zu tun haben, sind die sogenannten situativen Konflikte, also Konflikte, wo es keine langen oder kurzen Konfliktvorgeschichten gibt, sondern Konflikte, die unmittelbar eskalieren, sogenannte heiße Konflikte. Das sind Auseinandersetzungen im Straßenverkehr zum Beispiel, und wenn man mit offenen Augen durch Wien geht, kann man das im Tag 2-3 Mal live erleben. Ja. Das sind so die Geschichten, wo dann die Spur gewechselt wird, wo geschnitten wird, dann ist die Ampel rot und dann wird nonverbal schon gedeutet. Das wird dann interpretiert, diese Deutungen, und dann bei der nächsten Ampel wird zurückinterpretiert und bei der dritten Ampel steigt dann einer aus und der andere verriegelt, ja, und dann wird mit der Faust aufs Auto geschlagen. Und das ist dann meistens die Grenzüberschreitung. Wenn die heilige Kuh beschädigt wird, steigt man aus und beschädigt dem anderen die Nase. Also das ist dann auch unterschiedlichste Konstellationen, Berufsfahrer, Privatfahrer und so weiter und so weiter. Das macht in etwa auch 30% unserer Fallzulieferungen aus. Da, auch ein Klassiker, die Zebraüberschreitung mit Kind oder Kinderwagen, und der bremst zu abrupt, man fürchtet sich und dann entsteht eine Auseinandersetzung, die dann unter Umständen in einer Schlägerei endet.
Der Verkehr macht 30% aus?
Nein, bei uns in der Zuweisung, in den Tatausgleich. Nein, die Situativen, ja. Also mit allen ihren Varianten. Die Hauptzulieferung ist 30% Gewalt im familiären Bereich, wo auch die Mann gegen Frau dazugehört, 30% situative, also Sie können so sagen, Konflikte mit langen Vorgeschichten und Konflikte ohne lange Vorgeschichten sind Schwerpunkte und dazwischen teilt sich auf Nachbarschaften, Arbeitsplatz, Schule bei Jugendlichen und diese Dinge. Ja. Wir arbeiten in Wien ungefähr mit 2000 Fällen pro Jahr, mit 14 Mediatoren und in Österreich weit 10.000 Fälle in etwa. Wenn man sich ansieht, wie geht die Strafgerichtsbarkeit mit dem Ganzen um, dann ist durchaus ein interessanter Aspekt festzustellen, wir haben in etwa über 200.000 Anzeigen, oder 260, glaube ich, waren es unlängst, strafrechtlich relevante Anzeigen pro Jahr. Und mehr als die Hälfte dieses Anzeigenvolumens wird bereits mittels Diversion erledigt. Also weniger als die Hälfte geht dann eigentlich in ein Gerichtsverfahren. Die andere Hälfte ist bereits in der Diversion drinnen. Und innerhalb der diversionellen Maßnahmen ist an erster Stelle diese Zahlung eines Geldbetrags, dann an zweiter Stelle die Probezeit ohne irgendeine Verpflichtung und an dritter Stelle mit die Mediation im Strafrecht mit in etwa 10.000 Fällen jährlich. Das variiert immer, das kann man nie genau sagen. Einmal sind es 9.000, dann wieder 8.900 und wieder 10.000. Ja. Aber das ist ganz, ganz beachtlich, denke ich, und da beneidet uns auch das Ausland schon darüber, weil dem übrigens das Problem, dass die Verfahren immens zunehmen. Ja? Dass die nicht mehr wissen, dass die Verfahren abwickeln sollen, weil so viele Anzeigen da sind. Ja, ja, das sind so die Konfliktfelder. Wenn man den, also wir haben es zu tun mit Delikte gegen Leib und Leben in der Mediation im Strafrecht und mit diesen Konflikttypen, die ich vorher jetzt versucht habe, ein bisschen zu skizzieren. Das beste Beispiel, denke ich mir, um den Zusammenhang Konflikt, Delikt begreiflich zu machen, das war eine Geschichte, das war ein älterer Herr, so alt wie ich, der ist mit dem PKW die Prager Straße gefahren, ja, hat sich genau an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten, nämlich deswegen, weil er eine Woche zuvor eine Verwaltungsstrafe bezahlen musste, weil er zu schnell fahren. Ja. Hinter ihm fährt ein Betonmischer, das sind diese Lastautos mit diesen rotierenden Trommeln, der hat es relativ eilig gehabt, seinen Flüssigbeton auf eine Baustelle zu bringen. Und nachdem ihm der PKW-Fahrer zu langsam war, da begann er mit der Lichthupe Signale auszusenden. Ja. Wie man weiß, ist ja das nicht gern gesehen und auch nicht erlaubt in unseren Landen. Der PKW-Fahrer antizipiert, bei seinem Auto muss irgendetwas nicht stimmen, weil sonst würde der nicht die Lichthupe betätigen. Er hält sich ja genau an die Beschränkung. Ja. Bleibt stehen, der LKW musste auch stehen bleiben, ja. Steigt aus, möchte den LKW-Fahrer fragen, ja, was bei seinem Auto nicht stimmt. Ja. Und dann kommt ein verhängnisvoller Moment, er öffnet die Türe und in dem Moment, wo er die Türe aufgemacht hat, bekommt er einen Faustschlag ins Gesicht. Ja? So, klingt grausig. Ja? Also wenn man sagt, na, wie komme ich dazu als Geschädigter und auf der Straße muss man sich schlagen lassen und so weiter und so weiter. Was glauben Sie, was ist da passiert? Wirft ein gutes Licht auf Konflikte, weil bei Konflikte unterbinden die Kommunikation zwischen den Parteien. Und hier ist ja auch nur nonverbal kommuniziert worden. Ja. Es ist kein einziges Wort gesprochen worden bei dieser Auseinandersetzung. Was glauben Sie, ist im Kopf vom LKW-Fahrer vorgegangen?
Er hat sich provoziert gefühlt, wahrscheinlich.
Der hat genau gewusst, dass man das nicht tun darf mit der Lichthupe. Das, dieses Unrechtsbewusstsein hat er schon gehabt. Und was hat er für eine Wahrnehmung gehabt? Ich werde jetzt zur Rede gestellt, weil ich ihn angepinselt habe mit der Hupe. Ja? Jetzt geht's los, werde ich jetzt zur Rede stellen, warum ich die Lichthupe betätigt habe. Es wäre noch kein Problem gewesen. Ja? Das Problem hat sich dann ergeben mit der Öffnung der Türe. Ja? Weil der LKW-Fahrer dann gemeint hat, jetzt geht es erst richtig los. Jetzt wird der andere tätlich werden. Und bevor der mich schlägt, führe ich den präventiven Erstschlag. Ja? Also was ich damit nur sagen will, das ist irgendwie sehr, und Konflikte haben sehr viel mit Wahrnehmungen, mit Wahrnehmungsverzerrungen zu tun, und die Wirklichkeiten werden in den Köpfen konstruiert. Ja. Auch sehr situationselastisch oder sehr situationsbezogen in der unmittelbaren Geschichte, und mit der objektiven Wahrheit hat man es ja nicht weit, sondern hat jeder seine eigene Wahrheit, und das ist in Konflikten genauso. Ja. Das ist aber, man sollte sich nicht schrecken, das ist normal. Das sind Reflexe, die aktiviert werden im Menschen, wenn man das kognitiv nicht mehr so verarbeiten kann, wird das reduziert. Das ist ein normaler psychischer Prozess, ja, um noch handlungsfähig zu bleiben. Und das heißt auch, und das erlebe ich ja sehr oft bei Klienten, dass sie richtig rekrutieren in frühkindliche Verhaltensmuster rein. Ja. Also um einfach die Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, und was dann natürlich passiert wiederum, dass frühkindliche Verhaltensmuster zum Tragen kommen, so wie ich erzogen bin, so wie ich gelernt habe, mit Konflikten umzugehen. In Stresssituationen werden die reflexhaft eingesetzt, und das ist dann unter Umständen der Aspekt, der zur Gewalthandlung führt und jemanden verletzt. Das ist genau dasselbe im Sandkisterl, lass mich mit einem Kübel spülen, nein, und bang. Ja? Genau dieses selben Verhaltensmuster, das wird sie dann reduziert es dann, wenn man es kognitiv nicht mehr verarbeiten kann, auf eine emotionale Ebene hin, und dann wird so gehandelt. Ja. Es ist, sagen ja Klienten dann sehr oft auch, sie haben vollkommen recht, die haben uns wie Kinder verhalten. Ja. Aber das ist eine Reaktionsform, die man verwendet, wenn man unter Stress steht und eine Handlungsebene noch behalten möchte. Ja, gibt es zu diesen Nachfragen noch, zu diesen Konflikttypen, strafrechtlichen Qualifikationen? Man kann das eigentlich kurz zusammenfassen, wenn man es mit Strafrecht her sieht. Strafrecht hat immer einen retributiven Ansatz gehabt, das hat diesen vergeltenden Ansatz. Ja. Wobei dieses Instrument der Mediation, bitte beileibe, keine neue Erfindung ist. Ich habe vorher aufgehört, also es ist ums Mittelalter gegangen. Also im Mittelalter wurden ja auch noch Vergehen gegen die Herrschaft mit Kopf ab bestraft, und man hat den Richter dann dazu verwendet. Es hat ja aber auch auf der anderen Seite den Amtsmann gegeben, wenn zwei Bauern eine Streitigkeit gehabt haben, ja, dass man das mit dem Amtsmann ausgemacht hat, ja, also durchaus mediiert hat. Und da kommt auch der schöne Begriff des Schlichtungsweins her. Ne? Und das hat man dann gefeiert und begossen mit dem Schlichtungswein. Also so neu ist das auch gar nicht. Und wenn man ein bisschen zurückgeht, aber das war auf der gleichen Ebene. Bauer und Bauer, wie sie sich in die Herrschaft gerichtet hat, hat es andere Sanktionsmöglichkeiten gegeben. Ja, ja, dann zu dem, wie arbeiten wir?
Mich würde noch interessieren, ob Sie das auch finden, dass das jetzt richtig ist, auf welche Delikte das angewendet wird, oder ob Sie sich vorstellen könnten, dass das
ja
vielleicht
auch unmöglich wäre. Ja, vielleicht ist das auch eine Ergänzung zur Diskussion davor, die ich mitbekommen habe. Wir sind mit der Mediation vorwiegend jetzt im Vorverfahren beschäftigt. Also das kann der Staatsanwalt oder der Richter, je nachdem, wobei der Richter bereits die Möglichkeit hat, sich nicht mehr an diese Bestimmungen, zum Beispiel mit Strafdrohung bis 5 Jahre, wenn er Zuweis zu halten hat, der Richter kann durchaus höher gehen, der Staatsanwalt muss sich halten an die 5-jährige Strafdrohung. Nachdem die Erfahrungen so gut sind, wäre also der nächste Schritt zu versuchen, diese Mediation in allen Phasen des Strafverfahrens irgendwie zu implementieren. Also es wäre durchaus vorstellbar, dass man parallel zur Gerichtsverhandlung, ja, Mediationen versucht anzubieten, durchführt, und man könnte dann zumindest über Strafminderung reden. Ja, also was Sie, wenn hier Vereinbarungen getroffen werden, dann ist die Strafe geringer, aber trotzdem mit der Sanktion. Ein anderer Teil wäre bei Entlassungen aus der Haft. Ja? Das sind gerade die bedingten Entlassungen aus der Haft. Wenn Sie an Beziehungsdaten zum Beispiel denken, wo jemand wegen Mord in Haft war, dann gibt es vielleicht eine Schwester, dann gibt es Kinder, dann gibt es Angehörige, die sich enorm fürchten und schon auf den Tag hin, morgen kommt der raus, ja, und ziemlich angstbesetzt sind, ja. Das wäre genauso eine Möglichkeit, hier Mediationen anzubieten, um diese Angstschäden zu nehmen. Ja. Allerdings auch wieder unter dem Aspekt der Freiwilligkeit und des Bedarfs. Also, was Mediation nie machen kann, ist Zwangsbeglückungen. Also wenn jemand wirklich definitiv sagt, nein, ich bin nicht bereit, setze ich mich nicht an, dann respektiere ich das. Wenn ich nachfrage, warum nicht, und er sagt, ich kann das emotional nicht machen, dann ist das in Ordnung. Ja. Aber ansonsten geht der Zug schon in diese Richtung hin. Und es gibt ja auch wieder dann immer wieder Personen, die nachfragen. Ja. In einem Bundesland zum Beispiel, wo ich mich öfter befinde, hat es ein Feuerwehrfest gegeben, zwei Betrunkene, ja, einer liegt auf der Straße, der andere fährt betrunken nach Hause und der fährt über den drüber und der ist tot. Ja. Das sind zwei sehr junge Menschen gewesen und dann hat sich also eine Feindlichkeit bei der Beerdigung aufgebaut von dem einen und dann kommt die Familie, und da sind wir wieder beim Zeitfaktor, des anderen und sagt, naja, sie haben sich nicht zur Beerdigung hingetraut, ja, weil ja ihr Sohn derjenige war, der den Tod gefahren hat, aber sie möchten eine Versöhnung oder Aussöhnung anbieten und ob ich da nicht helfen kann. Und dann wird natürlich gesagt, naja, stellen Sie nur vor, Sie wären die andere Partei. Wie würden Sie reagieren, wenn die anderen jetzt kommen, sie möchten eine Aussöhnung? Ja? Also es gibt nicht umsonst dieses Trauerjahr und es gibt nicht umsonst die Zeitdifferenzen, dass man etwas warten soll, bevor etwas überhaupt besprechbar oder verhandelbar wird. Ja? Also in diesem Zusammenhang, wobei aber diese Schwellen ziemlich individuell, ziemlich verschieden sind. Also die individuell verschieden sind. Es gibt Personen, die sind nach ein, zwei Monaten in der Lage, darüber zu reden. Und dann gibt es Personen, wenn es eben um Traumatisierungen geht, die sind auch nach 3 Jahren noch nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Ja? Das ist, bedarf halt auch einer Ausbildung derjenigen Personen, die mit dem Opfer oder mit dem Beschuldigten in Kontakt stehen oder die Gespräche führen. Also für mich wäre das auch eine durchaus interessante Variante, das Strafrecht so in der Art zu ergänzen, dass halt Mediationen auf Wunsch der Beteiligten in allen Phasen des Verfahrens möglich sein sollte. Man müsste sich dann genau überlegen, was steht dafür. Also bei einer bedingten Entlassung kann es natürlich nur gehen, um Furcht rauszunehmen, Ängste rauszunehmen. Wenn man das zusätzlich zu einer Gerichtsverhandlung macht oder parallel zur Gerichtsverhandlung, dann müsste man auch schauen, ob sich das nicht auf das Strafausmaß auswirkt. Ne? Das heißt, na, 8 Jahre würde er bekommen, aber aufgrund dessen können wir mit 6 zufrieden sein. Unbedingt oder bedingter Haft, wie auch immer. Ne? Das wäre eine gute Idee. Und das versuchen wir auch zu ventilieren, nur momentan in der jetzigen politischen Situation ist das ziemlich schwierig, weil irrsinnig Einsparungskalküle da sind. Also zum Teil Fälle, die aufgrund der Personalsituation bei der Staatsanwaltschaft ziemlich lange liegen schon und auch die Richter haben es ziemlich schwer. Wir auch übrigens. Also, wir sind die Letzten in der Kette, die von den Einsparungen getroffen sind und müssen Personal abbauen, statt dass man das ausbauen könnte. Ja. Was schade ist, weil das würde gerade im Sinne der Allgemeinheit ziemlich einen Sinn machen, sage ich einmal. Weil das sehr auf Langzeit- und zukunftsorientierte Programme sind. Ja. Ja, naja, wenn man es von den Kosten her sieht, eine Mediation im Strafrecht kostet in etwa 600 Euro. Also da sind unsere Lohnkosten dabei, das ist der ganze Overhead dabei, die Miete der Beräume, wenn man das umlegt. Ja. Würde ich sagen, nicht ganz billig, aber auch nicht horrend teuer. Ja. Wenn ich mir dasselbe jetzt umwälze, ja, habe ich es in der Regel mit 2 Verfahren zu tun. Ich habe es einmal mit Strafverfahren zu tun und wenn man der Schadenersatz im Strafverfahren nicht schon geklärt wird, wie ich als Privatbeteiligter, ja, dann kommt das Zivilverfahren ja auch noch. Ja. Und wenn ich mir nur alleine die Heizkosten vor Augen hatte, zum Beispiel, ja, ich muss ein großes Gericht heizen, ich muss zwei Gerichte heizen, wenn ich das in Overhead reinnehme, dann muss das ja enorm teuer werden. Ja. Also ich glaube, diese Verfahren sind nicht ganz billig, wenn man die Kostenwahrheit hernimmt. Ja. Und die Frage ist, ob man bei allen Fällen wirklich auch generalpräventiv und mit Richter draufgehen muss. Also ich halte das für immens wichtig, das muss es geben. Ja. Aber man könnte doch mehr den Fokus auf Indikationen hinschauen, wo könnte hier auch nicht andere Maßnahmen, alternative Maßnahmen, die es im Gesetz bereits gibt, schon greifen. Ja. Also ich glaube, dass mehr als 10.000 Fälle möglich wären, in die Mediation zu geben. Also genau, wenn ich das diesen ganzen Bereich mit Nachbarschaften und so weiter, wenn ich mir das genau durchschaue, dann wird wahrscheinlich mehr an Möglichkeiten da sein, auszulagern oder hier das mit alternativen Maßnahmen zu betreuen, anstelle des formalen gerichtlichen Verfahrens. Das bedarf aber auch Ausbildung der Juristen. Also mir hat zum Beispiel mal einer gesagt, alter Staatsanwalt, vor 20 Jahren war das schon, ja, der hat gesagt, ich wurde als Jagdhund ausgebildet, ja, und du verlangst jetzt von mir, ich soll mit den Kids in den Hinterhof spielen gehen. Ja. Was da sichtbar wurde, ist, also das ganze Berufsbild ist auch zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft in Veränderung begriffen. Ja. Er ist ja nicht nur mehr der ausschließliche Verfolger, ja. Er ist ja auch der Chef der Ermittlung und der Entscheider, auf wie gehe ich weiter vor. Also das bedarf ja, was ich meine damit, weitere Einschulung oder Schulung oder Ausbildung auch für Staatsanwälte. Und das gibt es ja schon rudimentär, aber meiner Meinung nach würde das weiter ausgebaut werden müssen. Also auch von anderen Materien sich Inhalte zu holen, sei es Verhandlungstechnik oder diese Dinge. Ja. Also das ist so Quantum, denke ich mal, was sicher noch im Verborgenen blüht und halt jetzt schnell abgeurteilt oder wie auch immer wird. Und wenn man sich anschaut von der Arbeitsökonomie, natürlich, wenn ich eine Anzeige als als Staatsanwalt am Tisch habe, der Strafantrag ist in 2 Minuten diktiert. Ja? Das geht relativ schnell. Ich schiebe das Problem an den Richter weiter. Ja? Wenn ich den Fall nehme und mir genau durchschaue und sage, eigentlich könnte ich hier eine Mediation versuchen, dann muss ich einmal rechnen, dass der Fall einmal 3 Monate außer Haus ist. Ja? Das heißt, wir brauchen ja Zeit, um das zu bearbeiten. Ja? In dieser Zeitspanne entscheidet sich, geht oder geht nicht die Mediation. Ich sage, naja, der Strafantrag ist schnell diktiert, wenn ich die Mediation anwende, kann es mir auch passieren, dass das negativ wird und ich muss dann trotzdem in eine Verhandlung gehen. Ja? Also auch von der Bemessung oder vom Leistungsnachweis, denke ich, müsste das auch noch honoriert werden, vom Berufsbild her. Ja? Man sagt, dass man sagt, naja, jemand, der nur Strafanträge diktiert, muss man sich nachfragen, ob er alle Anforderungen, die an ihn als Staatsanwalt gestellt wird, auch erfüllt. Ja? Also darum sage ich, das ist gerade jetzt eine Zeit, glaube ich, auch des Umbruchs mit der neuen Strafprozessordnung, die gekommen ist, verstärkte Opferschutzrechte, verstärkte Beschuldigtenrechte, Chefermittler über die Polizei, das ist eine ziemliche Herausforderung momentan für die Kollegen bei der Staatsanwaltschaft Wien. Also ich weiß das, ja. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen dazu, die auch nicht lustig sind. Also in dem Bereich jetzt hier Fuß zu fassen, ist eher schwierig. Ja.
Ich wollte eigentlich genau das gleiche fragen, nämlich sozusagen diese Kostensache. Das ist ja nochmal ein Vergleich, sozusagen Mediationsverfahren versus Gerichtsverfahren. Ja, wie viele Leute sind involviert und quasi welche Kosten sind da drin. Wenn man eine Gefängnisstrafe auch noch mit dazu rechnet, dann schaut es natürlich nochmal ganz anders aus. Also Gefängnis ist nicht nur nicht hilfreich, sondern halt auch irrsinnig teuer. Und also quasi dieser Kostenvergleich, das finde ich immer so witzig, ja, weil ich mir denke, wenn das so ist, ja, wir haben ein Verfahren, das schon erprobt ist, wo die Rückfallquote wesentlich niedriger ist. Genau.
Das die geringste überhaupt.
Menschenfreundlicher ist, ja, also sozusagen sanft im Umgang mit Leuten. Und es kostet weniger. warum machen wir das nicht? Ja? Also warum ist das ein Nischenprojekt, das manchmal angewendet wird, aber nicht sozusagen der Normalfall ist? Das ist wirklich spannend. Ich wollte fragen, ob wir noch eine Pause machen sollen.
Oder ja, bitte gerne. Also ich würde, was gibt es noch an Interesse? Ich würde das gerne, ansonsten würde ich Ihnen erklären, wie wir arbeiten, wie das genau abläuft. Aber ich bin gern bereit zu diskutieren und auch für andere Fragen offen. Also es ist nicht so, dass ich mich da...
Wollen Sie das Selbstwissensbett
reißen? Nein, also ich würde einfach die Möglichkeit nützen, mich auszuquetschen wie eine Zitrone. Die Möglichkeit haben Sie nicht oft.